Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ihr kennt sicherlich diese Telefonate, die damit enden, dass man sagt, ach, wir müssten uns mal wieder treffen, mal so richtig Zeit haben, miteinander quatschen, wäre das nicht schön? Und dann findet sich doch kein Termin. Ich selber weiß auch, es täte mir gut, mal einmal am Tag ein bisschen Ruhe und Stille einkehren zu lassen, mal 5 oder 10 Minuten aus dem Machen, Machen, Machen rauszukommen, vielleicht meditieren oder Bibel lesen. Ich weiß, wie gut mir das täte. Und dann? Oder wie gut es mir täte, Sport zu machen. Wenigstens so ein paar Dehnübungen für die völlig verkürzten Sehnen, im Knie und den Rückenschmerzen ein bisschen was entgegensetzen. Ach, was man so alles machen könnte. Frage, wer von euch war schon mal dabei, als sich jemand so richtig blamiert hat? Nur ich? Okay, doch, so 2, 3, okay. Naja, nicht so viele immerhin. Wer von euch war denn schon mal dabei, als sich jemand blamiert hat, den ihr gut kennt? Ja, okay. Es werden nicht wirklich signifikant weniger, aber es haben sich auch vorher nicht so sehr viele gemeldet. Wer von euch hat sich denn selber schon mal so richtig... Sicherlich kennen wir das alle, Situationen, in denen wir uns einfach nur ein großes Erdloch wünschen, in dem wir verschwinden könnten und nicht wieder daraus hervor auftauchen müssen. Vielleicht war es im Musikunterricht der Gang vor zur Gesangskontrolle. Vielleicht war es eher in Mathe die 3. binomische Formel, die an die Tafel sollte. Vielleicht war es das erste Treffen mit dem Angebeteten oder der Angebeteten, wo dann doch der erste Kaffee direkt im großen Schwung über den Latz. Ich persönlich träume ab und zu mal noch von dem Treffen bei meinen Schwiegereltern. Ich hatte ihnen gerade verkündigt, dass ich mich mit ihrer Tochter verloben möchte und sie holten den Rosé-Sekt raus und ich sollte ihn öffnen. Und das Wohnzimmer war frisch renoviert. Peinlich, peinlich. Zum Glück aber sind diese Dinge schon ein paar Tage her und ich kann mittlerweile darüber lachen. Was hauptsächlich daran liegt, dass die anderen, die sie miterlebt haben, sie mir eben nicht bis heute nachgetragen haben und mir vorhalten. Aber was, wenn ich mich vor Leuten blamiere, die mich nicht leiden können? Die nur darauf warten, dass ich scheitere, damit sie etwas haben, was sie mir dann jeden Tag unter die Nase schmieren können. Leute, die mich nicht leiden können. Liebe Geschwister, keiner konnte ihn leiden. Er war verhasst in seiner Heimatstadt. Natürlich war er reich, aber das hatte er schmerzlich gemerkt, nutzte ihm gar nichts. Natürlich, wenn er Geburtstag hatte, dann schmiss er eine Saalrunde nach der anderen und alle prosteten ihm zu. Aber sobald er das Wirtshaus verließ, zerrissen sie sich das Maul über ihn und er musste allein nach Hause gehen. Er war natürlich in keiner Weise unschuldig daran, das war ihm schon klar. Er war aufgrund seines Jobs unbeliebt. Aber wenn man schon unbeliebt ist, aufgrund seines Jobs, dann doch lieber reich und unbeliebt als arm und unbeliebt, oder? Und so blieb er drin im Kreislauf des Unbeliebtseins. Was das für ein Job war, den er hatte? Nun, er bekleidete ein öffentliches Amt. Er war, so schreibt es der Evangelist Lukas, Oberer der Zöllner. Das Zollwesen im gesamten Römischen Reich war einheitlich geregelt. Das heißt, für jede Provinz wurden Zollsätze zentral festgelegt und verwaltet. Für verschiedene Waren wurden verschiedene Zinssätze beim Überschreiten der Zollgrenzen fällig und die waren genau festgelegt und mussten entrichtet werden. Die Zölle wurden auf 5 Jahre festgelegt und dann jährlich jeweils am 15. Oktober eingetrieben. Dabei setzte das Römische Reich nicht auf eine Herrschaft von Beamten. Nein, sie machten so eine Art Public-Private Partnership, würde man heute sagen. Sie verpachteten ihre Zölle. Das heißt, die Zölle wurden festgelegt und dann konnten Privatleute das Recht ersteigern, diese Zölle einzutreiben. Wie sie diese Zölle eintrieben, war dann größtenteils ihnen überlassen. Aber am 15. Oktober war Zahltag. War bis dahin nicht genug Geld eingenommen worden, dann bediente sich der Staat beim Pächter oder aber bei dessen Bürgen. Diese Bürgen trugen also genau dasselbe Risiko wie der Pächter, aber wurden auch am Gewinn beteiligt und mussten nichts dafür tun. Auch ein lukratives Modell. Der Hauptpächter wiederum vermietete dann seine Zollstellen an andere Leute weiter oder verpachtete sie, je nachdem, und die beschäftigten dann die Zolleinnehmer oder stellten ein paar Sklaven ab, um die Waren zu schätzen und die Zölle zu berechnen und das Geld einzukassieren. Wenn also jemand diese Grenze überschritt, musste er angeben, wie viele Dinge er mit sich führte und den ungefähren Warenwert, und darauf wurde es berechnet. Wenn allerdings Zweifel an der Ehrlichkeit dieser Angaben aufkamen, dann konnten die Waren auch geprüft werden. Wenn bei der Prüfung einige Differenzen festgestellt wurden, sie konnten noch so klein sein, durfte der doppelte Zoll verlangt werden. Und in vielen Fällen reichte auch schon die Drohung einer genauen Überprüfung dafür, um den ein oder anderen Denar von der einen Hand in die andere wandern zu lassen. Das ganze System war auf den Gewinn der Beteiligten ausgerichtet. Und Jericho, wo unsere Geschichte heute spielt, war weit, weit weg von der römischen Kontrolle. Es war also ein leichtes, sich in diesem Schneeballsystem eine goldene Nase zu verdienen, wenn man nur weit genug oben saß. Apropos oben sitzen, darauf werden wir nochmal zurückkommen heute. Er ist also reich, doch verhasst. Reiche, verhasste Leute. Über was lästert man da am besten so? Über ihren Reichtum? Ja, wohl kaum. Über die Art und Weise, wie sie zu dem Geld gekommen sind? Schon eher, aber das tut denen nicht wirklich weh. Das sind sie sich ja bewusst. Aber was, wenn so jemand eine körperliche Macke hat, über die man gut Witze machen kann? Kennt ihr Randy Newman? Der erste selbstgeschriebene Hit dieses Sängers, Pianisten und Liedermachers war Short People. Er singt: Short people got no reason to live. Kurze Menschen haben keinen Grund zu leben. They got little hands, little eyes, they walk around, they telling great lies. Sie haben kleine Hände, kleine Augen, sie laufen rum und erzählen große Lügen. Don't want no short people around here. Ich will keine kleinen Leute um mich haben. Natürlich meint Randy Newman diesen Text ironisch, aber wie das so ist mit der Ironie, es steckt doch immer etwas Wahrheit in ihr. Lukas schreibt, er war klein von Gestalt. Und damit bagatellisiert er das Hauptproblem unserer Hauptfigur im Predigtext. Von all den alten Gehässigkeiten gegenüber kleinen Menschen ist heute bei uns nur noch das Lügen haben kurze Beine übrig. Aber wann immer man jemanden diffamieren wollte, was fällt euch als erstes ein, wenn ihr an Napoleon denkt? Dass er klein war, oder? Das stimmt aber gar nicht. Napoleon Bonaparte war nach offiziellen Messungen 1,68 Meter. Das war für die damaligen Verhältnisse normal groß für einen Mann. Aber was die englische Propaganda einmal in Umlauf brachte, hält sich hartnäckig. Und bis heute redet man bei vor allen Dingen männlichen Probanden, die ihre Untergröße etwas überspielen wollen, vom sogenannten Napoleonskomplex. Genug drumherum geredet. Es wird Zeit, sich mit dem Predigtext zu beschäftigen. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht, wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Ihr Lieben, Zachäus war klein und verachtet, reich zwar, aber was nutzt es, als dieser Jesus kommt, den er unbedingt sehen will? Da steht er ganz hinten. Da bekommt er gar nichts mit. Sicherlich war er nicht der einzige verachtete Mensch zu Zeiten Jesu. Und sicherlich war er nicht der einzige kleine Mensch zu Zeiten Jesu. Und sicherlich, das muss man ehrlich zugeben, die Geschichten von all denen, die am Straßenrand stehen blieben mit gesenktem Blick und hängenden Schultern, die haben es nicht in die Bibel geschafft. Ach, man müsste sich mal wieder treffen. Ach, man müsste mal Zeit haben, ein bisschen Bibel zu lesen. Ach, man müsste sich mal Ruhe gönnen. Ach, man müsste mal ein bisschen Sport machen. Wie leicht fällt es, in dieser Haltung zu verharren, mit gesenktem Blick, mit hängenden Schultern am Straßenrand des eigenen Lebens zu stehen und dort stehen zu bleiben. Größer müsste man sein. Das wird sich Zachäus gedacht haben. Und dann, man weiß nicht, war es Eingebung, Mut der Verzweiflung oder siegte einfach doch seine unbändige Neugier? Zachäus hat eine Idee. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum. Was uns heute als schlaue Idee erscheint, war damals der Todesstoß. Damit gab Zachäus sein letztes bisschen Selbstachtung auf. Soldaten, die hatten zu rennen und zu laufen. Sklaven hatten sich ranzuhalten mit der Zeit und sich im Laufschritt zu bewegen. Es war die Aufgabe der Boten, sich zu eilen, damit die Botschaft schnell von A nach B kam. Aber wer irgendwas auf sich hielt, der ging. Der schritt aus, der flanierte. Aber vor allem tat er eines nicht, vorneweg flitzen. Bestimmt hatten sich die Ersten schon einen Spottnamen für Zachäus ausgedacht. Zachäus, der rasende halbe Meter. Das würde schön werden, wenn man ihn das nächste Mal traf. Und dann der Gipfel. Zachäus klettert auf einen Baum. Also Katzen klettern auf Bäume. Kinder vielleicht. Vor allen Dingen aber Ziegen. Jericho ist ein sehr trockenes Gebiet. Da wächst nicht viel Gras. Wenn die Ziege was Grünes haben will, muss sie auf den Baum und die Blätter zupfen. Herrlich. Zachäus, der laufende Meter, die Bergziege. Super, das würde er nie wieder loswerden. Stellt euch vor, immer wenn er die Straße langläuft, all die kleinen Kinder. Nie wieder in seinem Leben würde er das loswerden. Ha, ein herrlicher Spaß. Zachäus Bergzieg, Zwergzieg würden sie ihn alle nennen. Super. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum. Und Jesus? Der geht schnurstracks dahin, zu dem Baum. Was werden die Umstehenden wohl erwartet haben von Jesus? Vielleicht eine niederschmetternde Rede gegen den Reichtum? Eine Standpauke gegen all die, die sich selbst bereichern? Und Zachäus muss auf dem Baum oben zuhören? Sie alle werden enttäuscht. Jesus wendet sich Zachäus zu. Jesus blickt zu Zachäus auf. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Jesus geht mitten hinein in die Peinlichkeit und löst sie damit auf. Jesus geht auf den verachteten Zachäus zu und befreit ihn aus seinem an den Rand gedrängt werden. Jesus sagt: Ich sehe dich. Wo steht mein Maulbeerfeigenbaum? Wo steht dein Maulbeerfeigenbaum? Wo ist der Punkt, von dem aus du deine Handlungsfähigkeiten überblicken kannst? Also ehrlich, mir persönlich ist es zu doof, in meinem Kalender einen Termin zu schreiben, damit ich mich mal abends mit meiner Frau in Ruhe zusammensetzen kann, mal so als Paar zu reden. Wo steht mein Maulbeerfeigenbaum? Also ganz ehrlich, mir ist es zu doof, als Einziger in der Klasse zum Religionsunterricht zu gehen. All die anderen haben eine Freistunde. Wo steht mein Maulbeerfeigenbaum? Also mir ist es echt zu doof, mir jeden Tag einen Kurzzeitwecker auf 5 Minuten zu stellen, mich gerade hinzusetzen und dann an nichts anderes zu denken, außer an meinen Herzschlag und das Rauschen meines Atems. Wo steht mein Maulbeerfeigenbaum? Ist es nicht peinlich und lächerlich, ja, vielleicht sogar gefährlich, mit Kerzen und Plakaten auf die Straße zu gehen? Mit allem haben wir gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten. So sagte es Horst Sindermann, der ehemalige Vorsitzende des DDR-Ministerrates. Wo steht mein Maulbeerfeigenbaum? Wo steht dein Maulbeerfeigenbaum? Wo ist der Punkt, von dem aus du deine Handlungsfähigkeit und deine Handlungsunfähigkeit überblicken kannst? Wo kannst du dir Wo kannst du den anderen, ja, wo kannst du dem anderen, Jesus, begegnen? Zachäus stieg eilend herunter und nahm Jesus mit Freuden auf. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Na klar sind die alle sauer, logisch. Denn sie alle wollten, dass es so blieb, wie es war. Zachäus sollte gefälligst der blöde, reiche Ausgestoßene bleiben. Das war so praktisch. Sie wollten jemanden haben, über den man herziehen konnte, weiterhin. Was, wenn er jetzt plötzlich kein so gutes Ziel mehr abgäbe? Mit Jesus schafft Zachäus unter dem Maulbeerfeigenbaum das Unglaubliche. Er ändert sein Leben und zwingt damit alle anderen dazu, ihre Einstellung zu überdenken. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Zachäus ändert sein Leben. Eine Sache ist dabei ganz wichtig, die Reihenfolge. Es ist nicht so, dass Jesus sich Zachäus zuwendet, weil der sein Leben ändert. Nein, erst wendet sich Jesus dem Zachäus zu, der auf dem Maulbeerfeigenbaum sitzt. Und danach, besser dadurch, kann Zachäus sein Leben ändern. Ihr Lieben, ihr seid heute alle hier, um euch das zusagen zu lassen. Lasst euch das zusagen. Egal, ob du noch am Rand deines eigenen Lebens sitzt, ob du noch den Kopf gesenkt hältst und all die hätte, könnte, wolltest um dich herumkreisen. Egal, ob du schon weiter bist und schon im Rennen bist von all den Dingen, damit sie dich nicht überrollen. Egal, ob du dir nichts sehnlicher wünschst als einen Maulbeerfeigenbaum, auf den du hochklettern kannst. Es ist auch egal, ob du schon auf dem Baum drauf sitzt und dir klar wird, wie blöd, verfahren und peinlich die Situation eigentlich ist, in die du dich gebracht hast. Jesus ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. So sagt er es. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus sieht dich an. Jesus ist jetzt da, heute, hier. Und er will bei dir zu Gast sein. Das ändert alles. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.